oder im Keller, ich will Fußball spielen rein mit dem Flaschen angefüllt, also das war nicht lustig.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Nachmittag. Liebe Conny, wo hat es uns hinverschlagen? Wer hat sich vor das Mikrofon getraut?
Hallo, grüß euch. Wir sind jetzt am Eisenberg, eine der spannendsten Rotweinregionen Österreichs. Zu Gast sind wir beim Familienweingut Herbert und Martina Weber, wo seit Generationen mit viel Respekt vor Natur, Herkunft und Handwerk gearbeitet wird. Der Eisenberg steht kaum wie ein anderer in der Region für mineralische, würzige Blaufränkisch mit Herkunft und Charakter. Und auch genau das ist der Stil der Familie Weber. Ein Betrieb, der Tradition lebt, Terroir ernst nimmt und gleichzeitig Menschen mit Wein verbindet. Nicht zuletzt im eigenen Buschenschank, wo Wein und Geschichte zusammenkommen. Lieber Herbert, es freut uns sehr, dass wir dich heute vom Mikro haben.
Freut mich ganz besonders.
Herbert, erzähl uns ein bisschen, wie hat sich das alles entwickelt? Was waren die Vorgenerationen? Wie ist euer Betrieb entstanden und wie bist du zum Weinbau gekommen?
Eine spannende Geschichte ist es, weil sowohl von meinem väterlicherseits als auch mütterlicherseits haben alle Weingärten schon gehabt. Das heißt, ich bin in einer Weinbaufamilie aufgewachsen. Unser Betrieb ist seit 1965, hat der Vater begonnen. Und seit 1990 dann habe ich den Betrieb übernommen mit meiner Mutter und 3 Jahre später dann mit meiner Frau, dafür Herbert und Martina Weber. Ja, und vorher war es halt so, dass vor allem der Urgroßvater von der Mama, der war da ein bodenständiger Typ, der hat da wirklich etwas geleistet für den Eisenberg. War ein riesiger Winzer, großer Winzer, der dann bis Vorarlberg damals schon exportiert hat in diesen Jahren. Also das war wirklich schon Wahnsinn. Und da gibt es viele schöne Geschichten und das war schon irgendwo ein bisschen ein Vorbild auch für mich, das so ähnlich zu versuchen,
wie er es macht. Und das quasi weiter zu, genau, so zu forcieren, wie das der, genau, Opa, ja, gemacht hat. Ja. Wie viele Hektar habt ihr?
Wir haben 2 Hektar. Wir haben schon mehr gehabt, aber im letzten Jahr haben wir ein bisschen restrukturiert. Und weil wir es einfacher machen möchten, aber das, was wir haben, das möchte man eben wirklich so machen, wie wir es gerne haben. Und das, glaube ich, gelingt ganz gut.
Jetzt habe ich den Ansporn und das Vorbild schon rausgehört. War für dich immer klar, dass du den Betrieb weiterführen möchtest?
Oder hast du mehr anders? Ich denke an die Ereignisse zurück, wo ich im Weingarten arbeiten haben müssen und alle geschaut habe aufs Schwimmboot und alle Kameraden haben dort schon Spaß gehabt. Ich habe müssen Weingarten hauen oder im Keller. Ich will Fußball spielen rein mit dem Flaschen angefüllt. Also das war nicht lustig. Aber es war dann so, dass der Vater plötzlich gestorben ist und ich habe dann wirklich von einem Tag am anderen das übernehmen müssen. Habe viele Fehler gemacht und dank meiner Winzerkollegen habe ich dann viel gelernt. Learning by doing. Und ja, jetzt bin ich das, was wir jetzt sein, das bin ich dadurch geworden. Ja.
Haben da die Kollegen dann gesagt, du mach das so oder so, mach das anders, weil du sagst, du hast von deinen Kollegen was lernen?
Ja. Ja, ich habe leider Gottes vom Vater viel mitgekriegt und viel gesehen, aber die Colorado war nie meins. Einmal, Fußballspielen war wichtiger. Und dafür war es interessant, wenn ich was braucht habe oder wenn ich einen Fehler gehabt habe, dann bin ich immer mal hingegangen zu einem Kollegen und habe gesagt, bitte hilf mir, sag mir, wie funktioniert das, wie mache ich es richtig. Und ich muss sagen, da hat es nie einen Neid gegeben. Und das war immer super, dass man einander geholfen hat und vor allem mir. Und ich bin heute noch dankbar dafür.
Schön. Kann man sagen, das ist dem geschuldet, dass das Weinbaugebiet eher kleiner ist, dass die Leute zusammenhalten? Oder wie kannst du das einschätzen? Was ist da der Grund, dass man so zusammenhält?
Auf jeden Fall. Wenn man so ein kleines Weinbaugebiet ist, dann muss man zusammenhalten, damit man auch am Markt erfolgreich sein kann. Und das ist um und auf. Also bei uns hat keiner 200.000 Liter oder irgendwas, das geht gar nicht. Und daher, wenn man dort bestehen will, dann muss man zusammenarbeiten. Das geht.
Ich finde es ja, es ist bestimmt nicht so einfach, dass wenn jetzt der andere herkommt und sagt, du, Herbert, probier mir vielleicht das aus oder machen wir das oder so. Wenn jetzt wer andere was sagen würde, wenn du natürlich zu den anderen hingehst und fragst, du, hörst, da hätte ich ein paar Schwierigkeiten, wie machst denn du das oder kannst du mir da helfen und man hilft sich da gegenseitig. Aber ich finde es auch eine Stärke, das anzunehmen, was da wer anderes sagt und dass man nicht selber sagt, nein, ich bin der Beste und ich bin der Platzhirsch und ich kann es eh und ich bin eh super, weil ich kenne das halt von einem anderen Betrieb. Da haben die Betriebe im Ort und im Nachbarort versucht, ihm zu sagen, was er besser machen könnte, okay, weil das wirklich ein Wein ist, den kannst nicht einmal spritzen. Also die haben einen super Herrigen, da kann man wirklich gut hier essen gehen, aber die Weine kann man nicht trinken. Und die anderen haben das probiert, dem quasi zu sagen, und der sagt, nein, das haben wir immer so gemacht und da fährt die Eisenbahn drüber und das ist so. Und es wissen nicht alle in der Region, dass den Wein, da geht keiner wegen einem Wein zu dem Heurigen, sondern wegen die Fleischlauer.
Ja. Aber das finde ich auch. Das kenne ich. Ich habe einmal versucht, meinen Nachbarn zu überzeugen, er kann ruhig zu mir kommen, damit jemand Wein messen tut in Bezug auf Schwefel und Säure, aber ich kenne mich nicht aus, hat er gesagt, also ich soll lieber auf mein Wein schauen. Aha. Und die Geschichte war fertig.
Okay.
Also, nein, das hat nicht funktioniert.
Ja.
Erzähl uns ein bisschen was über das Weinbaugebiet. Man sagt ja immer so klein, aber oho. Was gibt es da bei euch? Wo sind die Lagen? Wie teilt ihr euch das auf?
Also ich denke, man muss schon ein bisschen einiger haben. Eisenberg ist ja mal von dahin her einzigartig, weil es dieser hufeisenförmige Talkessel ist. Ja, das macht das Mikroklima schon wieder ganz anders wie sonst. Und Eisenberg ist auch ein geologisches Fenster. Und das begründet auch die Mineralik, die was da drin sind in den Boden. Und das ist gleich, so beide Dinge sind ganz wichtig für unseren Wein. Und das unterscheidet uns auch gleichzeitig von anderen. Dieses Mikroklima, wenn zum Beispiel alles, was von Nordwesten oder von Norden kommt, das betrifft uns nicht, weil durch die Thermik hat der kleine Berg, dann bildet eine Wand und das Ganze zieht dann auf der Seite runter Richtung Ungarn und verschont uns. Also von dem her sind wir da wirklich vom Vorteil, weil das meiste kommt von dort. Wenn es von unten kommt, ist es ein bisschen blöd, weil dann steht es dort. Dann ist die Thermik
halt. Es bleibt hängen.
Da bleibt es hängen.
Da spielt die Thermik dagegen.
Ja, da spielt die Thermik dagegen. Das ist ein bisschen ungut da nicht. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das wirklich ganz, ganz wichtig. Auch die Wälder rund um natürlich, die was sein. Und wenn jetzt in diesem Talkessel, für alle Seiten, drei Seiten, wenn du da so reinhorzt, das Gestein sich erwärmt und das auf die Nacht langsam abgibt, das hat natürlich einen Rehwag, das ist keine Frage. Nicht. Obwohl, wie gesagt, es gibt natürlich im Eisenberg unterschiedliche Terroirs, soll man nicht glauben, aber das ist die Tatsache, ja. Das muss man dazu sagen.
Habt ihr nur Blaufränkisch oder habt ihr andere Rebsorten auch?
Wir haben Blaufränkisch, Merlot haben wir, ein bisschen was zum Küvettieren, auch reinsortig, und Wölschriesling und wir machen uns jetzt wieder ein Muscatella, den habe ich mir eingebüllt. Ja.
Ja.
Eingebüllt habe ich mir, aber ob das jetzt was wird, das weiß ich nicht.
Schauen wir mal, was die Zeit bringt.
Schauen wir mal, ja.
Und das steht alles am Eisenberg.
Steht alles am Eisenberg, ja. Steht alles am Eisenberg. Wir haben die Lagen im Seybritz, im Rheiburg und im Fasching. Ja, jede Riert hat für sich eine schöne Eigenart, die was man pflegen möchte. Und ja, das der Rierten, der passt so ein bisschen.
Und was spreche ich, also wenn sie sagt, sie habt ja einen Buschenschank, ne? Auf was gingen die Leute mehr? Ist es von der Region eh so, dass man es gewohnt ist, dass der Blaufränkisch da mehr getrunken wird, oder ist für den Buschenschank quasi auch der Wölschriesling?
Der Wölschriesling ist natürlich, vor allem wenn es warm ist, ist ganz klar, dass der Wölschriesling also im Vordergrund steht. Im Sommer, wenn man Buschenschank hat, ist es so Tage gegeben, da draußen hat es glaube ich 37 Grad gehabt und da geht kein Roter momentan, das ist schwierig zum Mittag. Da geht hauptsächlich Weißwein und natürlich Wölschriesling, weil wir haben ja gar keinen anderen mehr als wir da jetzt momentan. Und wenn es dann aber oben wird, wenn die Nacht kommt und wenn es kühler wird, ja, dann tun wir schon ein bisschen auch von uns aus ein bisschen transportieren. Und jetzt war es Zeit für den Rotwein. Auch gekühlt bitte zum Trinken. Ja, ein kühler Rotwein, das hat schon was für sich. Ja, auch wenn es warm ist. Ja, das wird dann schon angenommen.
Das wird schon angenommen. Das heißt, man sagt es dem Gast quasi. Ne?
Das habe ich lernen müssen. Ich habe mich immer darauf ausreden können, ich trinke Rot nur im Winter und im Herbst.
Ja.
Und bei der Korni, also in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit, habe ich gelernt, dass auch Rotwein gekühlt getrunken werden kann. Ja,
gut. Warum bin ich von selber?
Ja. Eine Lage, die dir besonders nah liegt?
Ja, das ist bei uns jetzt der Seybritz. Ich mag alle Lagen gerne. Aber der Seybritz, das ist halt, wenn man dort dann draußen steht im Weingarten und hat einen tollen Blick über den Eisenberg und ins Pinkertal rein. Das hat schon was für sich. Nicht? Also, und dort ist schön warm dann oben und das ist ein herrlicher Ausblick. Also wirklich, das ist, dort macht das Arbeiten doppelt so viel Spaß.
Ja, das schmeckt man dann auch im Wein. Also das, man kann jetzt gar sagen, das ist vielleicht jetzt gar nicht unbedingt nur so der Top-Boden, weil das haben wir ja heute schon mal gehört, dass quasi, wenn man auf dem Seybritz was kriegt, das ist zwar jetzt nicht der Wein, der jetzt vielleicht gleich am Anfang in der Jugend und für jeden zugänglich ist, dass der schon ein bisschen der Ecken und Kanten hat und den man erst einmal kennenlernen muss, aber man hat ja dann noch das Herzblut von dem drinnen, dass der Winzer da auch gerne arbeitet drinnen.
Also so das, ist es, ja. Ja. Das merkt man schon, ja.
Ich blicke dir entgegen und sich, du hast eine Begeisterung für den Wein. Jetzt macht das natürlich auch Lust aufs Kosten und du hast uns was mitgebracht.
Ja, ich habe mitgebracht einen Blaufränkisch DRC Eisenberg, jetzt ein Ortswein, und zwar aus dem Jahrgang 2022. Ist aus der Ried-Reiburg. Ich habe aber nicht Reiburg aufschreiben dürfen, weil natürlich zu Recht, ich war zufrieden mit dem Einreichen und das war jetzt nicht ausgegangen. Ich habe den Wein schon gebraucht und jetzt ist er halt unter Anführungszeichen nur Ortswein, aber ich finde das total in Ordnung. Und der Reiburg ist halt ein ganz spezielles Rier da, weil sandiger Lehm klingt ja blöd. Ja, aber die Tatsache ist, dass sich eben über diesen Lehmboden, der unterhalb drinnen ist, hat sich eben dieses Gestein, dieses schiefe Gestein, das locker geworden ist, im Laufe der Zeit drüber gelegt und daher spricht man eben vom sandigen Lehm. Und das hat schon eine schöne Stilistik, muss ich sagen.
Dann darf ich bitten.
Ja.
Und du meinst zu früh gefüllt, weil damit er ein Riedenwein ist, hätte er noch.
Aber man hätte die warten müssen.
Ein Monat.
Ja, aber das war, ja.
Danke. Ja, weil da gibt es halt quasi strenge Vorlagen.
Irgendwas muss regeln, muss geben. Ja. Und ich habe halt dort, eben braucht.
Ja. Das heißt, du Kundenanfrage genau. Da gewesen, ja. Ich brauche einen Wein, also wird jetzt gefühlt ausfertig.
Genau. Ja. Also wir fühlen, wir sind ein kleiner Betrieb.
Ja.
Und wenn wir füllen, dann füllen wir mit einer großen Anlage. Da kommt dann der Herr mit dem Sattelschlepper und da muss man eine Menge füllen. Mhm. Und ich kann jetzt nicht jede Charge extra füllen, das geht nicht. Und dann war es halt so, dass der da war und ich habe den dort füllen müssen, weil sonst der war mir wieder ein Jahr nicht gekommen und das war auch
viel Spott. Das heißt, wenn du jetzt die Anlage theoretisch selber hättest sagen können, du fühlst einmal einen Teil und das ist Ortswein und der Rest wart einen Monat und ist dann Riedenwein.
Das wird jetzt auch der Fall sein, wir haben vor, dass wir jetzt demnächst füllen, also um die Ostern herum, nach die Ostern und dann eine Charge von den 22 Gramm hinterlassen. Mhm. Das ist noch ein Jahr lang im Fassel drin gewesen, das hat wieder ein bisschen was anderes, ein bisschen einen anderen Touch, das wird dann der Riedenwein. Ja.
Mhm. Gar nicht, du bist so nett und dann die Etikette wieder. Ganz
Prost, da könnt ihr mal kosten und denken, Prost. Danke. Wir haben ein hell, also ganz, ist es weiß, es ist hell, ganz hellbeige Etikett mit, heißt das Lack? Wie Lack schaut das aus, schon, gell?
Ja.
Weber in Kleinbuchstaben, dann zieht sie in Weinrot über das Etikett drüber eigentlich, der Rotwein.
Die eigentlich Schicht.
Ja. Okay.
Das Logo, das ist ganz lustig und zwar da. Das hat den Grund gehabt, wir waren dabei, ein neues Logo zu kreieren. Und ich bin dann mal beim Buschen rausgegangen mit einem Glas Rotwein, oder waren es zwei, das weiß ich mir nicht. Und als ich bei einer Frau vorbeigegangen bin, die ist mit dem Rücken zu mir gesessen, habe ich es angeschüttet mit Rotwein. Und das war weiße Blusen, wie ich nie vergessen. Das war mir sehr peinlich, aber im Endeffekt war das dann wieder gut, weil das hat mich dann uns inspiriert, dann, dass wir also dieses Logo.
Ja.
Es ist ein Weinfleck, würde ich sagen.
Ja, genau. Ja.
Und das hat uns inspiriert, dass wir eben dieses Logo dann machen lassen. Das haben wir dann an den Grafiker gesagt, also was da passiert ist. Und der soll uns aus der Idee halt das Logo machen. Und daraus ist das entstanden.
Also ausgeschütteter Wein auf dem Etikett, halt jetzt in Form eines Lacks. Auf dem ausgeschütteten, also auf dem Lack steht dann in Kleinbuchstaben hell halt wieder Martina und Herbert. Unten drunter Eisenberg DRC 2022. Und wenn man die Flasche ein bisschen dreht, haben wir nochmal Blaufränkisch, 22 Wein aus Österreich, 13,5% Alkohol und die Adresse von der Familie Weber. Schraubverschluss und oben die Kapselhülle steht ebenfalls drauf, Eisenberg DRC. So, ich mag kosten.
Prost nochmal.
Herbert vielleicht. Prost.
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 Erzählt uns, oder eigentlich wissen wir schon, ne? Oder, was wir noch nicht wissen ist, wie er ausgebaut ist.
Der untere Wein ist ein Ausbau im großen Eichenfass. Wir lesen es, wenn es notwendig ist, dann vergärt er im Tank, weil wir dann beim Abzug mit sich leichter tun. Und mindestens ein Jahr ist er dann im großen Eichenfass. Wir haben noch große Eichenfässer. Und dort reift er dann, sage ich mal, zwei Jahre ist unser Ziel, dass er im Eichenfass reifen kann, bevor er gefüllt wird.
Mhm.
Ja.
Ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil uns sitzt jetzt in deiner Person jemand gegenüber, der Ahnung vom Geschäft hat, der schon ein bisschen länger dabei ist. Nachhaltigkeit. Du hast gerade vorher das erwähnt mit dem, ja. Ich habe den Wein früher gebracht, weil der Lohnabfüller da war und da fasst man das zusammen, dass man gleich alles auf einmal macht, weil wieder eine Anreise und solche Sachen. Aber ja. Man, in den letzten Monaten und Jahren wird halt viel von Nachhaltigkeit gesprochen. Du bist das gewohnt, dass du darauf schaust, dass die Abläufe so rational wie möglich sind. Aber ja. Hast du da was in die Richtung auch jetzt unternommen? Habt ihr da bei der Energieversorgung oder sonst irgendwas unternommen bei euch?
Ja, ja. Ich habe eine Photovoltaikanlage am Kohle, also am Haus oben, weil der Kohle ist gleich unterhalb. Und das ist mir ganz wichtig, weil dadurch kann ich jetzt im Sommer oder während des ganzen Jahres die Temperatur im Kohle konstant halten, relativ kühl halten. Das ist mir ganz, ganz wichtig auch. Das haben wir auf jeden Fall da. Das Zweite, was ist, mein Großvater hat immer gesagt, leben und leben lassen. Wir tun wirklich, das, was wir kaufen, ob es für den Buschenschrank ist oder ob es auch für den Keller irgendwas ist, aus der Umgebung zum Kaufen. Wir versuchen also dort das zu kaufen, was ist. Und ja, manchmal ist es teurer ein bisschen, aber wie gesagt, leben und leben lassen, das ist ja. Schon ein Motto, was ist.
Wenn es Geld in Österreich und in der Nähe bleibt, dann haben wir alle was davon. Also wie wollen wir es aus Österreich hinaus schicken. Und, ja. Ist es dann auch deswegen so, dass du sagst, wir haben eben großes Holz, dass das halt auch quasi nachhaltig ist, dass man sagt, ich will jetzt nicht kleine Barrique-Fassel, wo ich sage, jetzt habe ich einen Weinstil, der immer im Barrique ausgebaut ist und jetzt muss ich die Fassel dann weg, deswegen mache ich das gleich im großen Holz? Oder?
Das hat den Grund nicht. Der Grund ist ein ganz einfacher. Ich war damals in jungen Jahren in Bordeaux.
Ja.
Das war mein Interrail, und sind wir eigentlich zufällig auf Bordeaux gekommen und haben mir dort das angeschaut und das mitverfolgt, wie das funktioniert. Und das ist wirklich etwas, wo ich den Hut ziehe, einen Wein in einem Barrique-Fass so zu küvettieren, dass der angestimmt ist auf das Holz und auf den Wein selber. Das ist große Kunst. Man hat dann bei uns angefangen, das zu tun, hat sich neue Fässer gekauft und hat dort in die Fassel einen Wein eingefüllt, der was bei Gott nicht dort reingehört hat in die Fässer. Und dann hat man beim Verkosten diskutiert über das Holz. Ja. Dann habe ich gesagt, es kann nicht sein, dass ich jetzt über den Wein über das Holz diskutiere, ob das eine französische Eiche ist oder amerikanische oder ungarische. Und wir reden gerade über den Wein.
Ich würde den Eisenberg.
Ja. Und da ich die Menge nicht gehabt habe und das Know-how nicht gehabt habe, und da habe ich mich einfach, ich war zu feig, muss ich sagen, ich wollte das einfach nicht tun, was ich nicht kann, los einfach. Dafür sind wir blind bei den Holzfässern, die was teilweise noch von meinem Großvater sind. Ja. Super. Also dicke Fassel, über die Daumen merkt man, wie dick das da sein. Und das passt perfekt. Und wir sind auch nie so mit der Mode gegangen. Wir haben unseren Stil und wir haben unsere Linie beibehalten, bei die Kind, bei die Kehr. Das war halt unseres. Mhm. Ja, also wir haben nicht gekupft und haben ausgeguckt, weil es halt modern war, was anderes. Wir sind bei unserer Linie geblieben und das war auch gut so.
Mhm. Jetzt hast du vorher den gelben Muscatelli erwähnt. Das war aber dann trotzdem jetzt
ein Mut,
oder?
Als ich ein Kind war, hat mein Vater auf einem anderen Riert einen Traminer gehabt und einen Muscatella. Und bei der Weinkost, weil es so gut war, haben sie zu meiner Mama gesagt, sie ist die Frau Traminer. Ja. Und Traminer und ich selber trinken Muscatella sehr gerne. Und vor allem der Most oder der Sturm ist ja wirklich wunderbar. Nicht? Mhm. Und wenn man jetzt im Buschenschank ist, so als Anfang oder für manche Leute zum Dazutrinken, dieser Geschmack, das hat schon was. Nicht? Also, das muss man dazu sagen, das ist schon was Schönes, was abwechslungsreich ist.
Kann man vielleicht sagen, dass du deine Weine schon anpasst und für das produzierst, für den Buschenschank hauptsächlich? Oder ist, wie deutet der Verkauf ab Hof? Oder wie bringt es die Weine an
dich? Das meiste ist bei Buschenschank und ab Hof. Ja. Wir sind in 2 Minuten. Oder 3 Vinotheken sind wir dabei. Ich mache die Weine jetzt nicht speziell für Buschenschank, also im Gegenteil. Unsere Weine haben ein bisschen mehr Säure. Und das sage ich bewusst. Also ich verzichte jetzt, dass wir 5,5 Säure haben. Meine Weine haben mehr Säure. Das soll ein Biss haben. Unser Blaufleisch ist Müsse, dann soll ein Biss haben und auch die anderen Weine. Und das ist auch für die Lagerfähigkeit gut. Und das heißt, und jetzt haben wir wieder Leute da gehabt, eine Präsentation von Reunion waren Gäste da. Das ist ein Hammer, wenn man dann Weine von 1990 trinkt oder 1997. Und das sind immer hervorragend zum Trinken. Also das macht oft schon eine Gaudi, muss ich sagen.
Wann habt ihr geöffnet? Also was habt ihr für Buschenschank-Öffnungszeiten? Wie geht das?
Meiste Zeit haben wir also im Sommer offen. Es ist immer im ersten Freitag und Samstag im August sperren wir auf. Mhm. Wir haben im Herbst auch schon gehabt. Das war in letzter Zeit nicht möglich. Aus privaten Gründen, familiären Gründen. haben wir wieder vor, dass wir wieder vereinzelt aufmachen. Aber das ist die Hauptsaison, wo man Buschen schon hat, weil man halt draußen vor unserem Kulas sitzen kann und einen Platz hat. Und das ist dann auch wieder ein schöner Blick am Eisenberg und ja,
hat was für sich. Was sind die Schmankerl, die es so gibt beim Buschenschank? Was isst du am liebsten?
Abgesehen von der traditionellen Buschenschank-Speise, was so, also wie lange wirklich viel wert, dass das muss passen, gibt es eine Jausen drauf, die heißt, was ich mag.
Was ich mag, ist cool.
Und das ist tatsächlich der Jausen, was ich mag.
Ja. Ja.
Da ist ein guter Speck muss drauf sein unbedingt, ein guter Käse muss drauf sein, da muss ein Stück Diere drauf sein, da muss ein Stück Rippel drauf sein, ein bisschen Knoblauch war nicht schlecht. Und ein bisschen Gemüse dazu, vor allem scharfer Pfefferoni und ein scharfer Senf, weil ich bin sehr scharf unterwegs. Und das kann wechseln. Ja. Wenn ich dann, es kann sein, dass wir in Deutschland eine Partnergemeinde, da haben wir einen guten Kasten und dann kommt der halt von dort rein, weil wir eine Partnergemeinde sind. Mhm. Oder wenn ich jetzt wo bin und ich merke, da ist ein super Speck, jetzt hat erst wieder ein Kollege von mir gesagt, er tut selber Söchner, soll ich dann immer mal mit, also ein Speck. Der ist hervorragend, wie das nächste Mal auf der Speisekarte.
Das heißt, die wechselt quasi das, was mich
schmeckt. Der wechselt, ja. Da steht immer drauf, was ich mag. Und jedes Jahr wechselt nur das, was drauf ist.
Ja. Ja. Lustig, ja.
Und wenn man so aus dem Nähkästchen plaudert, was ist so eine Geschichte, was da über die Jahre hinweg beim Buschenschank geblieben ist? An was erinnerst du gern zurück?
Naja, das war ja die Geschichte, wo ich da angeschickt habe.
Also, ja.
Das ist fantastisch, aber es gibt da wieder. Am Anfang war in den Buschen schon sowas verzagt. Es war wirklich, wir haben um 10 Uhr aufgesperrt und dann ist oft, das darf ich gar nicht laut sagen, ist bis nach Mitternacht gegangen, so ein bisschen in der Früh aufgestanden. Das war schon sehr mühsam. Aber nur halt wegen zwei, drei Leuten, wo ist das nicht unhöflich sein. Heim mache ich das einfach. Ich sage, da hast du zwei Flaschen Wein, jetzt soll ich eine Flasche Wasser, bleib sitzen. Das habe ich tatsächlich mal gemacht. Dann bin ich war schon so mit, habe ich gesagt, jetzt Leute, ich gehe schlafen, da, der Kühlschrank ist da heraus, im Freien, nehmt irgendwas wollt, schreibt es auf und gebt mir dann das Geld, wenn ihr wieder da seid. Ja, wieder aufgestanden bin, morgen noch immer da.
Ja. Ja, haben gut angehalten, hat da reinpasst.
Ja, wahrscheinlich.
Und die Leute sind die schon so, wenn die zum Buschenschank kommen haben, die, kann man die kann man denen Empfehlungen aussprechen, was die für Weine trinken sollten? Oder bestellen eh alle das, was
klar? Nein. Die primitivste Frage zuerst ist immer weiß oder rot. Mhm. Ja, wenn sie unten nicht sicher ist, dann sage ich, probiert es ein Rosé. Das ist so ein Ding, was einen Charme hat und was einen Reiz hat. Und wenn jemand jetzt offensichtlich kein Blaufränkisch trinke ist oder der leicht da ist, dann sage ich immer, fangen wir mal mit dem Cuvée an. Mhm. Weil der Blaufränkisch ist halt der Wein für mich, der was schon. Den muss man nicht gleich melden können. Mhm. Ja, das ist nicht so ein unkomplizierter Wein. Nicht? Und daher versuche ich immer die Leute dann gezielt zum Blaufränkisch zu bringen. Aber wenn einer fragt, was soll ich jetzt trinken oder was soll ich mitnehmen, natürlich ist der Blaufränkisch.
Ja. Mhm.
Ganz klar.
Genau. Wisst ihr was aus der Region, was
unbedingt.
Wo das nicht so gibt, dann musst du den Blaufränkisch mitnehmen. Genau.
Wenn es rausgehen soll aus der Region, wie seid ihr da aufgestellt? Exportiert sie auch?
Von Exportieren her sind wir ehrlich gesagt ganz klar, wir verschicken vereinzelt auf Deutschland aus. Das war es dann schon im Großen und Ganzen, muss ich sagen, wir haben die Kapazität nicht. Und exportieren, da brauchst du wieder einen Händler dazu, sonst wird es kompliziert. Und einen Händler haben wir auch nicht, weil wir zu klein sind, wir haben nicht die Menge nicht. Und ja, und ich muss ehrlich sagen, bei Buschenschank, wenn ich dort meinen Wein verkaufen kann, kriege ich das Geld für die Flaschen, was ich glaube, dass ich haben will. Mhm. Und mein Händler ist halt so, der reißt halt schon allerhand oben auch nicht,
ja.
Wie man dazu sagen.
Der sagt dann, was er gerne zahlen
würde. Genau.
Wie seid ihr im Betrieb so aufgestellt? Wer macht was?
Also, der Kölner ist mein Reich. Das sage ich immer, das ist mein Reich. Ja, heraus ist meine Frau, also alles, was die Arbeit im Garten, mein Garten anbelangt, die Chefin des Weinguts, muss ich dazu sagen, als Betriebsführerin. Und sie sagt heraus, vor allem was Laubarbeit anbelangt, was Arbeit im Freien ist, in den Weingärten ist, das ist ihr. Reon, du das, was sie sagt. Aber im Kölner bin ich der Chef.
Ja. Und beim Buschenschank?
Da ist wieder so, da gibt es eine ganz strenge wieder Einteilung. In der Küche steht ein Schüttel vorne auf der Tür drauf. Achtung, Sperrbezirk Martina. Mhm. Also Küchel, das ist ihr. Heraus bin ich wieder
okay. Chef. Bei den Gästen bist du und in der Küche.
Genau.
Ja. Wie schaut es mit der nächsten Generation aus? Ist da was am Weg?
Leider nein, muss ich sagen. Also Der Michael, der der Sohn ist, der hat Trisomie 21. Er würde, wenn der konnte, wie er wollte, der war so wie ich. Okay. Der kann leider nicht. Und die Tochter, die hat einmal gesagt, sie will alles werden und nicht das, was ich bin.
Sag niemals nie.
Ja, das sage ich auch nicht. Ja. Aber momentan schaut es so aus, dass wir mich jetzt die waren, die was jetzt die Generation sind, die als letztes bei uns Weinbau macht. Ja. Momentan.
Wobei, sagt das nicht, habe ich ja schon erwähnt, wir haben letztens ein Gespräch geführt, wo ein komplett quasi betriebsfremde Person dann die Leidenschaft entdeckt hat und mitgearbeitet hat und alles ist möglich, offensichtlich.
Genau. Ja, also ich glaube, das ist der Zug ist erst angefahren, wenn es wirklich vorbei ist und manchmal,
Das hofft, du stirbst zuletzt.
Genau. Und auch das mit dem, wir haben wirklich schon einige Podcasts gehabt, wo die gesagt haben, sie haben von klar auf gewusst, da wollen sie nicht mitmachen, weil das war ja nicht so mühsam, weil sie mitarbeiten müssen im Weingarten, so wie du vorher eigentlich gesagt hast. Ne? Das ist ja nichts anderes. Ich war blieben, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist der Papa ist leider nicht mehr da, jetzt dann mache halt ich das. Weißt, das war aber vielleicht auch noch die Generation, wo es vielleicht auch wirklich müssen hast. Unsere Generation oder die, was nach uns kommt, die können sich schon ein bisschen mehr aussuchen und sich da ein bisschen mehr ausstrecken. Aber auch die kommen in vielen Fällen dann wieder zurück. Manche halt erst ein bisschen später, aber ja.
Ich denke mal schon, wenn ich da ein bisschen einen Ehrgeiz habe und ein bisschen Geschäftssinn, bitte nicht falsch, bevor ich da jetzt irgendwo ein paar Netsch arbeiten gehe, es ist schon was drin, auch nicht, wenn man es macht. Das müssen wir dazu sagen.
Mhm. Ja. Ich glaube, es hat einfach immer ein abschreckendes Beispiel, wenn man als Kind halt dann oft die Zeit fehlt, wenn die Eltern halt im Einsatz sind, dann sieht man das negativ, aber natürlich kann das anders auch kommen. Und wenn man, so wie es jetzt da wichtig ist, dass man halt gerne auch in der Natur ist und wenn es immer schwieriger wird, dann ist vielleicht das einmal die Wertschätzung für die Arbeit.
Die Uhr darfst du nicht schauen, das ist klar.
Ja, das ist immer so. Wenn man das oder halt andere, wenn du sagst, du willst halt eher wegfahren oder, Wenn du nicht Winzer geworden wärst?
Dann bin ich das, was ich jetzt auch bin, okay. Lehrer. Also nein, ich bin hauptberuflich Lehrer. Okay. Und Winzer ist eigentlich mein Hobby, sag ich mal.
Okay.
Wie gesagt, inzwischen ist es ein Hobby. Es hat schon Zeit gegeben, wo wir wirklich 4-5 Hektar gehabt haben. Das war schon ein bisschen ein größeres Hobby dann. Und auch sehr, sehr mühsam. Aber wie gesagt, wir versuchen jetzt so zu arbeiten, dass es machbar ist, dass man Spaß daran hat. Und das, glaube ich, haben wir ganz gut.
Und Lehrer für?
Ich bin in der Mittelschullehrer und habe Deutsch und Geschichte. Mhm. Ja, das habe ich bei Informatik und Integration und das, was halt anfällt. Aber das ist meine Haupt.
Und das geht sich aus? Schule und
es geht sich jetzt super aus, weil ich jetzt, so wie heute, wenn ich jetzt da fertig bin, dann gehe ich in den Weingarten und ich habe mir vorgenommen, ich arbeite nicht jetzt unbedingt zwei Reihen ohne Aus, ohne eine, sondern ich arbeite 1,5 Stunden und wenn ich fertig bin, höre ich auf.
Ja.
Und wenn ich meine Mucke höre auf. Weil das ist eine Fläche, ich wäre auch fertig. Wenn ich auch noch fertig sind, werde ich auch fertig.
Mhm. Ja, also da habe ich kein Problem damit. Ja, du darfst aber auch keinen Stress haben. Ne? So,
nein,
so wie es passt. Und
genau so. Einstellungssache.
Ja.
Wenn du jetzt da so mit deiner Frau Zeit hast und dir zusammensetzt, was ist da die Flaschen, die du da so gerne aufmachst? Was ist eine heimliche Liebe beim Wein, was du selber vielleicht nicht habt?
Also ich muss sagen, wir trinken hauptsächlich Wölschriesling, aber wenn man was anderes trinkt, dann nehmen wir gerne einen Wöldlinerkasten. Mhm. Ja, also, ich mag die Wöldliner aus der Wache auch sehr gerne, muss ich dazu sagen. Also, das schmeckt mir gut. Wir selber haben auch mal einen gehabt. Das hat schon was für sich, ist halt eine ganz andere Struktur. Und ich schätze auch sehr die Kollegen aus der Steiermark. Also, so ein Sauvignon Blanc, das ist für mich schon auch was Interessantes, was ich gerne mag. Von den Weißweinen. Beim Rotwein tue ich mir schwer, muss ich ehrlich sagen. Das aber ist die wir große waren zuletzt. Ja. Und wir waren zuletzt, also wie gesagt, wir machen immer so Weinreisen in Kanuntum. Ja. Und das letzte Mal, da muss ich sagen, das ist auch schon ein Hammer, nicht? Also das gibt es.
Das ist unsere Heimat praktisch.
Genau. Geht es da Winzer wandern oder so? Oder?
Genau. Ja. Da machen wir immer ein Programm und dann bleiben wir halt zwei Nächte und suchen halt ein paar Winzer an. Das ist immer ganz lustig und sehr anstrengend.
Das heißt, welche Urlaube sind dann schon Österreich? Weinurlaube? Ja.
Mhm. Wir haben so eine kleine Runde mit 8 Leuten und wir haben sie vorgenommen, wenn wer Geburtstag hat.
Ja.
Runden, dann tun wir nicht irgendwo schenken, dann fahren wir mit zusammen wohin. Ach, und das, jetzt haben wir alle in einem Alter, wo die runden Geburtstage sich häufen, jetzt sind wir halt mehr unterwegs. Nicht?
Ja, aber ich finde es gerade so Geschenke, die Zeit. Also genau. Ich schenke extrem gerne Zeit mit jemandem oder mir was das passiert. Ich sage, wir gehen ins Kino oder auf ein Konzert oder weiß ich nicht, was aber miteinander halt. solche Geschenke mag ich gern, weil ich finde, Zeit zu schenken ist in der heutigen Zeit, wo eh keiner mehr Zeit hat.
Zeit.
Die, ja. Das schönste Geschenk. Und das, ja.
Es ist auch bei Buschenschlag, Entschuldigung, das unterbringe, aber meine Frau schimpft das immer, weil hinter wird es halt wieder, dann trinke ich natürlich auch ein bisschen mehr, nicht? Aber die Leute mögen das, wenn sie zusetzt, das sehen. Die Leute mögen das, wenn sie mit ihnen angibst, weil ihnen kommen sie ja nicht. Das ist schon, wenn ich mit meiner Mama immer kommen, weil es mit ihnen trotscht hat. Und beim Papa, und jetzt bin halt ich derjenige, der was halt heraus ist und mit den Leuten sich zusetzt und mit sie trotscht und halt ein bisschen was mittrinkt. Ja, ja. Und der Nachteil ist halt, dass du aufpassen musst, dass es nicht zu viel wird.
Ja.
Und in der Mittelschule, die Abgänger, die sind ja dann quasi beim Furtgehen, dann schon langsam Steinstein. Ja. Sind die, findest du dann die Schüler hin und wieder beim Buschenschank
bei dir? Also die wissen, ob meiner Leidenschaft und sie tun das schon sehr gerne, dass sie dann kommen beim Buschenschank und sie anmelden. Und ich freue mich auch immer sehr,
wenn sie kommen. Wie nimmst du das wahr? Wie ist der Zugang der Jugend zum Wein? Ist das bei euch noch so, dass die ein Verständnis dafür haben oder...
Ja, also ich denke schon, also was ich beobachte, ist, dass die Jugend, also ich merke das jetzt einmal beim Feuer und Wein gehabt, bei dieser Veranstaltung oder beim Weinfrühling, dass sich sehr viele Jugendliche interessieren. Ich war dann, wenn ich mit seinen Kollegen zurückgehe und ihnen sage, was da Sache ist oder was unsere Philosophie ist, das sind sehr, sehr interessiert und sie kosten das sehr gerne und sie finden das spannend, das kosten. Ja. Da reden wir jetzt nicht von den Kollegen rum und so, das ist eigentlich nicht so der Fall. Ja. Ne? Also das ist schon sehr...
Ja. Dankbar, ja. Und da ist der gelbe Muscatella eine leichte Einsteiger-Möglichkeit, dass das etwas Lieblicheres eher ist.
Bis jetzt habe ich noch keinen Fechsten kennen, weil das war noch nie die Menge, das war so immer ein
Sturm.
Achso, das ist nicht bis zur Flaschen
gekommen. Ja, aber ich glaube, so also Most zum, oder zum Sturm oder sowas, das ist auch was die Jugend trinkt, oder?
Ja.
Schau, ja.
Ja.
Ja. Was du vertragst.
Ja, das siehst du dann noch.
Ja, also grundsätzlich ist es ja schön, weil es ja vom Alkoholwert ja eh was Angenehmes ist für einen Einstieg. Und es ist ja auch ein Produkt aus der Region und da ist ja von Vorteil.
Wir haben schon Traubensaft auch immer selber. Ja. Den machen wir, nicht so wie die Lassen und Moschen machen, aber wir haben immer einen eigenen Traubensaft für den Buschenschank. Ja. Auch und so, weil das ist halt auch was Wichtiges. Und der geht immer gut, würde
ich sagen. Ich habe so Frizzante, so eine Muscatella-Frizzante. Ja. Das ist glaube ich, was beim Heurigen da...
Wenn ich mal einen habe,
mache ja.
Ich habe immer die Möglichkeit, dass ich mir ein bisschen zurücklehnen kann und das Weinglas noch genießen kann, also den Inhalt, weil die Corny macht am Schluss immer ein kleines Verhör und dem musst du dich jetzt leider stellen.
Werden wir machen.
Gibt es ein Essen, das du niemals wieder essen möchtest?
Es ist definitiv Grießkuch. man schaut mir es zwar nicht an, wo als Kleinkind war ich sehr schwach. Und man hat mich mit Grießkoch aufgepäppelt. Ich glaube, das müssen Unmengen gewesen sein. Wenn ich sein Gesicht oder riech, unmöglich.
Nein.
Grießkoch und Milchreis, das sind
zwei Sachen. Genau, das war so, was ich überhaupt nicht vertrage.
Und mir ist so gegangen bei dir mit Sauerkraut, weil meine Kindergartentante hat nicht akzeptiert, dass ich nichts Saures essen will und die hat nicht gezwungen. Und das kann ich bis heute nie wieder
bei essen. Bei meinem Mann ist es geröster Leber. Die haben im Kindergarten, der hat der größte Leber essen müssen, der kann das nicht einmal von, weiß ich nicht, Kilometer weit riechen, irgendwelche generell Innereien oder größte Leber. Und bei mir war es wirklich lange Pasta-Schutter.
Ja?
Deswegen bin ich jetzt Vegetarier. Nein, das hat mit dem, glaube ich, nichts Bolognese zu tun. Aber, ja. Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Das war eine lustige Geschichte in Portugal. Da waren wir in Portugal und dann waren wir bei großen Weingut und ich habe gefragt, wie viel Weingärten er hat und er sagt, 200 Hektar da und 200 dort und was ich was alles. Und ich mich als Weinbauer zu erkennen gegeben und er hat mich gefragt, na, wie viel hast du? Sage ich, 2. Sage ich, 200? Sage ich, nein, 2. Dann haben wir Wein verkostet und ich, wenn wir so einen eigenen Brauch, wenn wir Wein kosten, die letzte Flasche, die bezahle ich und die wird nicht gekostet, die wird getrunken. Mhm. Das habe ich dort auch gemacht, dann wollte ich zahlen. Dann hat er gesagt, nein, du, ich brauche nichts zahlen, weil wir Weinbauern müssen zusammenhalten. Und das habe ich riesig getaugt, dass da ein großer, riesiger Winzer auch ein Verständnis hat, wie sagt Johann, das ernst genommen hat. Nicht, dass er das auch ernst genommen hat, das hat mir gut gefallen.
Gibt es ein schlimmstes Weinerlebnis?
Ja, also ich war in Skifahren und da waren wir in einem Skigebiet und dann war Après-Ski und dann war wirklich viel los und viel Schweden und denen und die waren Spritzer drungen und die waren Spritzer drungen. Der war so grauslich. Und dann habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Saufen, das alles, das Klumpert. Was darf denn der erst trinken, wenn der einen guten Wein hätte?
Ja.
Also, furchtbar. Ich denke mir, was da manchmal ausgeschenkt wird, ist wirklich furchtbar.
Ja, vor allem kommt es aus der Anlage raus. Ja.
Nein, das war schrecklich.
Aber die Frage finde ich gut. Was würden die erst alles trinken, wenn sie was Gescheites trinken? Das ist wirklich spannend. Ja. Ja, vielleicht sollte man dem mal Werbung machen in Richtung Schweden.
Könntest du als Undercover-Winzer dann unterwegs sein und auf die Ski
hitten? Schauen, dass man die da herkriegt, dass die wirklich mal was Gescheites trinken.
Ja,
so ist.
Und bei dem Schnee, was wir heuer in dem Winter gehabt haben, hätten wir wahrscheinlich auch bei Rewe-Gärten da runterfahren können, ne?
Das war es ja ausgegangen. Ja. Tag 2 oder 2.
Aber ja, musst du wieder aufgehen. Aber
wir haben meistens bei Ski in den Kopf.
Ja. Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte.
Nein, der Blaufränkisch.
Mein perfektes Katerfrühstück?
Bei mir gibt es so entweder oder. Also entweder es geht in der Früh, dann geht es deftig her, oder es geht gar nichts.
Okay.
Also, wenn ich sterbe,
da ist dann eine Suppe. Dann eine Suppe. Nicht einmal eine Suppe.
Papagang.
Nächstes noch eine Reparaturseil vielleicht oder so. Ja.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Aber wie lange nachdenkt, also natürlich, meine Frau ist jetzt gut nicht, glaube ich. Mit der auf jeden Fall, das schätze ich sehr. Aber ich bin halt ein Fan und ich habe da an die Helden meiner Kindheit. Ja, das ist ein Franz Klammer zum Beispiel, mit dem konnte ich mir schon vorstellen, mit denen mal gerade zum Trinken. Ich schätze den Menschen sehr, ich mag ihn irrsinnig gerne, so wie es sie gibt. Ja, das konnte ich mir schon vorstellen, ja.
Ich glaube, dass er gern Wein trinkt.
Golf spielen tut er auf jeden Fall, aber Wein trinken war er nicht.
Aber muss ich mal fragen.
Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Ja, das war in der Wachau draußen und dann waren wir in einem Wirtshaus und plötzlich war eine Schreierei und ein Lärm in der Küche und dann ist der Koch rausgestürmt und hat dort einen Gast zusammenbetoniert, nur Strich und Fond, weil der sich bei irgendwas beschwert hat. Also das war wirklich peinlich.
Ja, Wahnsinn.
das war wirklich peinlich, muss ich sagen.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Da hat meine Tochter gesagt, ich darf es nicht sagen, dass ich Leberkäse so gern mag, aber ich stehe mir irrsinnig auf Essig. Mhm. Also ich schätze sehr guten Essig und auch Öl. Da habe ich ein bisschen Faible dafür. Und ich mag das sehr gern. Und manchmal, wenn ich daheim bin, traue ich mir das tun, aber dann saufe ich den Essig wirklich aus. Also wenn da so ein bisschen was drin ist, das mag ich gerne ausdungen oder auslöffeln. Weil das so gerne ist.
Ja, aber ich glaube, das wird auch wahrscheinlich wieder irgendwas, der Körper sagt da irgendwas, weil man so sagt man in der Früh, so ein Glasl lauwarmes Wasser mit einem Apfelessig, das fördert ja die Verdauung und so, das wird sicher irgendwas.
Wirklich,
ja. Ja, das wird der Körper brauchen.
Nicht mit den Hesperiden, damit den tut man aufwaschen.
Ich glaube schon, dass er ein Gescheiten ist.
Ja,
in 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Genau den, was wir jetzt trinken, nehme ich mal an. Ja, also, weil ich weiß, dass der in 10 Jahren absolut perfekt sein wird und da freue ich mich jetzt schon drauf, muss ich dazu sagen.
Und meine Abschlussfrage, mein letztes Glas Wein soll sein?
Mein letztes Glas Wein sollte sein, so wie ich mir immer erträumt habe, dass ich vor meinem Buschenschank, vor unserem Buschenschank sitze, mit meiner Frau, mit Kameraden, und dass ich dort da eben ein gutes Glas Blaufränkisch zu mir nehme. Das war das Schönste.
Ja.
Das ist sehr schön. Wir dürfen uns bedanken für ein sehr lustiges und aufschlussreiches Gespräch. Als Informatiklehrer einen Tipp an die Schüler geben und sagen sie es im Podcast hören, weil dann richten wir ja jetzt aus, einen coolen Lehrer habt. Schaut im Buschenschank vorbei. Wein trinken mit Maß und Ziel, genießen, Genussmittel. In diesem Sinne, Prost Mahlzeit.
Prost.
Prost. Prost.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.